Wir wollen wieder lesen aus der Lazarusgeschichte, diesmal ab Vers 33, Johannes 11, 33, und wir lesen bis Vers 45. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh es. Und Jesus weinte. Da sprachen die Juden: Siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen: Er hat dem Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da grimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sprach: Heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Wir wollen beten. Ja, lieber himmlischer Vater, wir danken dir auch für diese Abendstunde, und auch heute Abend stehen wir mit leeren Händen vor dir und bitten dein Reden und Handeln. Und im gewissen Sinn sind wir von Natur aus ja alle Blindgeborene. Und so musst du uns diesen Text aufschließen, uns Licht geben durch deinen Geist, und wir danken dir, dass du das tun willst. Danken dir noch mehr, dass wir das Licht des Lebens kennen, ja, erkennen dürften, Jesus Christus. Danken dir, Herr Jesus, dass du uns nicht nur ein bisschen Leben gibst, sondern der du das Leben bist, du gibst das Leben für Zeit und für Ewigkeit. Was sind wir froh, dass wir dich kennen und dass wir dich haben und dass diese Wahrheiten, die du an der Auferweckung des Lazarus auch uns zurufst, für immer gelten. Du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, stirbt nimmer. Danke für solch eine Gnade. Danke für dein Evangelium. Danke für diesen Abend. Danke für die Freude in dir. Danke für die Gemeinschaft. Danke für das Singen, das Beten. Wir wissen, dass du hörst. Und nun gehst du auch selbst durch die Reihen und gibst deinem jeden, was er bedarf. Du vermagst es, Vater. Und nun preisen und loben und rühmen wir dich. Gepriesen sei dein heiliger Name. Amen.
Johannes 11, das Evangelium im Johannesevangelium, wie wir heute Morgen und heute Nachmittag schon feststellen konnten. Und nun sind wir heute Abend bei der dritten Einheit da, wo es gegen alle Anwandlungen von Müdigkeit und Überdruss spannend wird. Denn jetzt wird es praktisch, und das ist immer schön für das Christenleben, wenn es praktisch wird und konkret wird. Freilich fast zu konkret für unsere beiden Schwestern. Es beginnt aber damit, dass Jesus sie weinen sah und dass er mit ihnen weinte. Hast du schon gesehen, wie Jesus in seiner Liebe dich anlacht, wie er dich anstrahlt, weil er dich liebt, wie er sich freut, wenn du ihn verstehst, wenn du glauben kannst? Wir sehen es viel zu wenig, weil wir ihn zu wenig anschauen, ihm zu wenig in die Augen schauen und weil wir es kaum glauben können, dass er sich an uns freut, wo wir ihm doch so wenig Grund geben, aber er tut es aus Liebe. Hast du ihn schon einmal gesehen mit Tränen in den Augen, weil es dir nicht gut geht und er Mitleid mit dir hat? Hast du schon einmal gesehen, dass er erregt war, ergrimmte, wie es in der Lutherbibel heißt, weil er das Elend in deinem Leben sieht, deine Schmerzen, deine Trauer und selbst mit dir so leidet, dass das ewige Leben noch nicht alles in deinem Leben überwunden hat an Anfechtung und Schmerz? Selten in den Evangelien wird dies von Jesus so nachdrücklich gesagt wie hier. Jesus weint mit deinen Tränen. Freut euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden, hat Paulus seine Gemeinde angewiesen, denn darin konkretisiert sich die Liebe, nämlich die Liebe, die wir von Christus kennen. Und es ist ja seltsam, wenn wir sagen, Christus liebt dich. Das ist uns bekannt. Es kann aber sogleich auch uns so objektiv und weit weg erscheinen. Aber wenn wir sagen, er strahlt dich an, er freut sich über dich. Ja, im Alten Testament heißt es sogar, Gott hat Lust auf sein Volk, wie ein verliebter Mann Lust auf seine Braut hat. Und wenn es hier plötzlich heißt, er weint über den Tod des Lazarus. Da, wo wir verzweifelt weinen, wo wir ergrimmen und leiden an dem Widerspruch von Gottes Realität und unserer Wirklichkeit, fühlen wir uns oft alleine. Und wir denken viel zu wenig daran, dass jemand mit uns weint, aus Liebe. Jesus weinte. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Er hat dem Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Es stimmt. Siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Nein, nicht wie hat er ihn lieb gehabt. Wie sehr liebt er ihn? Über Krankheit, Verlust und Sterben hinaus. Wir haben zwischendurch noch einmal gesprochen über die Heilsgewissheit und wir haben es auf die Formel gebracht, die Frage, kann ein Christ den Glauben verlieren? Ja, das gibt es. Christen können den Glauben verlieren. Aber Christus kann die Gläubigen nicht verlieren. Können wir unseren Griff lösen? Ja, das passiert. Aber er löst seinen Griff nicht. Nicht im Verlust, nicht in unseren Anfechtungen, nicht in unserer Gebrechlichkeit, nicht einmal, wenn wir sterben. Stellt euch nie an ein Grab eines Christen und sagt, wie hat er ihn so geliebt? Er liebt ihn. Und wenn wir in Tränen am Grab stehen, weil wir einen Menschen verloren haben, und wenn dieser Mensch in Christus ist, mögen wir wohl vor dem Schmerz der Trennung weinen, niemals aber um den Menschen selbst. Christus verlässt seine Menschen nicht. Wir können aus der Gnade fallen, aber die Gnade lässt uns nicht los. Und wie wir als kleine Kinder sicherlich es genauso gemacht haben, wie ich es an meinen Großvater erinnere, dass ich seinen kleinen Finger genommen habe mit meiner Patschehand und er hat mit großväterlicher Souveränität mit Daumen und Zeigefinger mein Handgelenk gepackt und wir Männer durch die Eifel wanderten, da war immer klar, wer wen hält, nicht ich den Opa, sondern der Opa mich. In seiner Güte und in seinem Verstand. Natürlich habe ich ihn festgehalten und dem Opa war es auch wichtig, dass ich immer wieder drücke und ihm sage, ich halte dich fest, aber er wusste, in Wahrheit ist es anders. Klammere dich an Christus und halte ihn fest, aber meine nie, dass du nur deshalb aufrecht bleibst, weil du ihn hältst. Er hält dich. Und nun wird's konkret. Jesus tritt an das Grab und gibt den ersten Befehl. Man erkennt die Befehle im Deutschen am Ausrufezeichen. Überraschenderweise, auch das Evangelium kennt Befehle. Das Evangelium kennt Gebote. Das Evangelium kennt aber keine Appelle und das Evangelium kennt keine Gesetze. Hebt den Stein weg. Ein Jauchzen der Trauergemeinde. Martha macht einen Luftsprung vor Freude und sagt, jetzt wird alles anders. Endlich ist unser Herr da. Endlich wird er alles ändern. Habt ihr eine andere Bibelübersetzung? Ich komme vom Urtext her. Nein, lasst euch nicht veräppeln. Im Griechischen steht es genauso wie in jeder beliebigen deutschen Bibel. Ausgerechnet Martha fällt ihrem Herrn in den Arm und sagt, Herr, er stinkt schon, denn er liegt schon seit 4 Tagen. Wie rücksichtsvoll. Sie will ihren Meister schonen. Du sollst dich doch nicht blamieren müssen. Kennt ihr das? Bei Fürbittgebeten und bei Gebeten für eigene Not unterschlagen wir bestimmte Bitten, um unseren Herrn gar nicht erst in die Verlegenheit zu bringen, sie nicht erfüllen zu können. Das ist sehr rücksichtsvoll, fast ein bisschen zu höflich gegenüber unserem himmlischen Herrn. Es ist unser Zweifel, nicht unsere Rücksichtnahme, dass wir aufgehört haben, leidenschaftlich zu beten, zu ringen um Menschen. Das heißt nicht, dass unser himmlischer Vater immer unsere Gebete wortwörtlich so erhört, wie wir sie sprechen. Und ich erinnere mich an Gebete, da bin ich heute noch dankbar, dass er sie anders beantwortet hat, als ich sie damals gemeint habe. Ich gestehe sogar, dass ich manchmal erst in den Erhörungen meines Gottes erkenne, was ich in Wahrheit in meinen Gebeten gemeint habe. Weil er nämlich, wie wir heute Nachmittag sagten, in meinen Bitten meine wahre Sehnsucht erkennt und er beantwortet das, was ich wirklich brauche, jenseits all meiner vorsichtigen Formulierungen und vorläufigen Wünsche. Wie sollen wir wissen, was wir wirklich wollen, bevor er erhört hat, worum wir ihn beten? Aber das heißt nicht, dass wir ihn nicht konkret bitten sollen. In der Demut, dass er es anders macht. Wir haben einen Gott, der Tote auferwecken kann. Er tut es noch nicht bei allen. Und so bleibt manches Gebet unerhört. Wir haben einen Gott, der auch Todkranke, für den Ärzte nichts mehr tun können, heilen kann. Und viele von uns haben es erlebt, wie Menschen, die von Ärzten aufgegeben werden musste, weil menschliche Möglichkeiten erschöpft waren, als ein Wunder geheilt wurden. Das heißt nicht, dass alle Kranken geheilt werden, dass wir alle die lieben Menschen bei uns behalten können, für die wir bitten. Aber Gott um seinen Willen zu bitten, da sollten wir nie aufhören und sollten nie zögern. Denn er kann alles tun und dann können wir gespannt sein, was er tut, in dem Vertrauen, dass wir es vom Ende her dann gutheißen und nachvollziehen können. So sehr es gilt, dass wir hier in dieser Welt Traurigkeit, Trübsal und Verlust erleiden. Das war ja das Problembewusstsein in Johannes 11, das uns von Anfang an begleitet hat. Hebt den Stein weg. Ja, da können wir über Martha lachen und sagen, wie kann man auch so blöd sein. Das war die Chance ihres Lebens. Oder was kann sie denn verlieren? Im schlimmsten Fall ist er dann 5 Tage tot. Aber mehr kann sie nicht verlieren. Es fragt sich, was bringt uns dazu, Christus nicht an die Gräber unseres Lebens zu lassen? Was können wir denn verlieren, wenn wir ihn, unsere verborgenen, dunklen Gräber öffnen lassen? Es ist unsere Angst. Unsere Angst, aus menschlicher Erfahrung enttäuscht zu werden. Unsere Angst, das, was uns so schmerzt, noch einmal neu zu empfinden. Unsere Angst, zurückzukehren an den Ort, wo wir das Wertvollste vergraben mussten. Als ich mir das erste Mal bewusst machte, was das hieß für Maria und Martha, dann für die andere Maria und die Frauen bei dem Begräbnis Jesu. Er wird in das Grab gelegt, in ein Höhlengrab, und der Stein rollt schwer wie ein Mühlstein zu und wumm liegt er in der vorgesehenen Kuhle, um für immer zu verschließen. Was ist dein Grab? Was ist der ungeöffnete Ort? Was der Schmerz, an den du niemand in deinem Leben lassen willst, dich nicht selbst hintraust, nicht einmal mit deinem Ehepartner, mit deinen engsten Freunden reden willst. Christus tritt an das Grab und sagt, hebt den Stein weg. Wenn wir einem vertrauen können, dann ihm. Wenn es einen gibt, der uns die Kraft geben kann, in seiner Liebe diesen Schmerz des Öffnens unseres Grabes, dieser dunklen Kammer, dieses Öffnen auszuhalten, dann er. Denn Jesus liebte Maria und Martha und Lazarus und dich und mich. Wir können als Menschen Wahrheit nur ertragen, wo sie von noch größerer Liebe begleitet wird. Wir können als Menschen Wahrheit nur ertragen, wo sie von noch größerer Liebe begleitet wird. Wo einer uns an der Hand nimmt und mit uns weint und trauert und uns die Kraft gibt, das für uns Unmögliche zu tun. Und Jesus schaut Martha an und sagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. So sehen wir Gottes Herrlichkeit. So können wir mitten in unsere Wirklichkeit mit Enttäuschung, Schmerzen, Kränkungen, Krankheit und Sterblichkeit den Himmel offen sehen. Nicht indem wir uns belügen über unser Leben, nicht indem wir diese Welt schönreden, nicht indem wir einen billigen Glauben haben, der darin besteht, einfach die Probleme wegzusingen, wegzuleugnen, wegzureden, sondern wenn wir den Gott der Liebe erkennen, Jesus Christus, der an unser Grab tritt und den wir ranlassen an unsere tiefsten Wunden. Wie seltsam! Herrlichkeit, Faszination, Licht und warme Liebe ausgerechnet auf dem Friedhof, ausgerechnet da, wo das Grab geöffnet wird. Für Maria und Martha sollte das vielbeschworene Bild von dem Fenster des Himmels in die Welt ausgerechnet das Grab ihres Bruders werden. Wer hätte das gedacht? Du suchst Offenbarung, du suchst Erkenntnis, du suchst Wachstum im Glauben. Guck nicht nach oben, guck nach unten. Gott will dir auf der Erde begegnen. Dafür ist er Mensch geworden. In unserem Leid öffnet er uns das Herz für seine Herrlichkeit. Welch eine Paradoxie, welch ein scheinbarer Widerspruch. Es ist der Widerspruch Jesu Christi im Johannesevangelium. Wo wird Jesus erhöht, sichtbar für die Welt? Ausgerechnet am Kreuz. Da, wo er mit uns leidet, wird seine Liebe am dichtesten erfahren. Denn Liebe äußert sich in Hingabe. Und es gibt keine größere Liebe als die Liebe, die bereit ist, viel hinzugeben. Sehr viel hinzugeben, alles hinzugeben. Es gibt keine größere Liebe, die bereit ist, als die, die bereit ist, sich selbst hinzugeben. Gottes Liebe wird für uns erfahrbar im Leid. Wir sollen die Herrlichkeit Gottes sehen und glauben, bedeutet nun genau das. Angesichts der Wirklichkeit, die wir nicht beschönigen, unsere eigenen Grenzen, die wir nicht beschönigen, unsere Probleme, die wir nicht schönreden, angesichts dieser Wirklichkeit an der Realität der Liebe Gottes festzuhalten. Das ist die Kraft des Glaubens. Der Glaube lebt aus Gottes Realität, er lebt aus seiner Liebe wider den Augenschein. Das ist Glauben. Das, was den Glauben einschränkt, ist nicht das Maß der Gewissheit und des Wissens. Der Glaube ist sich ganz gewiss. Der Unterschied aber zum Himmel ist der, dass wir im Himmel sehen werden, was wir glauben. Und jetzt im Glauben sehen. Ein solcher Glaube, das ist klar, den kann kein Mensch von sich aus bringen. Das ist ein Geschenk, dass wir plötzlich ein Fenster in den Himmel geöffnet bekommen und dürfen uns von Gottes Liebe her verstehen und können in diesem Wir mit Gott leben. Nun sieht es so aus, als Jungscharleiter hätten wir gesagt, jetzt kommt ein retardierendes Moment, um die Spannung zu steigern. Nicht? Das ist so bei Jungscharen auch so, dass man sagt, und dann ging die Tür auf. Aber auf der anderen Seite musste noch der Abwasch getätigt werden, nicht? Und die kleinen Kinder, nicht? Die beißen sich die Fingernägel bis zum Gelenk ab, nicht? Und sagen, jetzt mach doch weiter, nicht? Hier scheint es jetzt so, jetzt kommt ein kleiner dogmatischer Einschub, nicht? Wir warten drauf, dass endlich eine Auferweckung folgt. Hier kommt ein dogmatischer Einschub. Der muss aber hier kommen. Denn Jesus erhebt seinen Blick und betet zu seinem Vater. Ein seltsames Gebet. Denn er sagt gleich dazu, eigentlich müsste ich es gar nicht beten, denn zwischen uns ist das längst klar. Ich spreche das Gebet jetzt nur für all die, die um mich herum stehen, damit sie sehen, wie mein Verhältnis zu dir ist und dein Verhältnis zu mir und dass sie daraufhin glauben können. Jesus betet hier für die Menschen, die drumherum stehen. Ist dir das schon mal bewusst gewesen? Nicht ein seltsames Gebet, wir sollen ja eigentlich immer sonst im Kämmerlein beten zu unserem himmlischen Vater. Der Gottessohn aber hier betet, weil sein Gebet eine Offenbarung ist. Vater, ich danke dir, dass du mich eventuell irgendwann einmal ausnahmsweise erhören wirst. Vater, ich danke dir, dass du mich bereits erhört hast. Das kommt häufiger vor in den Evangelien und man meint immer, es sei ein Übersetzungsfehler. Bittet Gott und dankt ihm dafür, dass ihr es bereits empfangen habt. Das, worum wir ihn beten, nicht unbedingt. Aber wir sind von ihm schon erhört, wenn wir den Mund aufmachen. Er antwortet, bevor wir beten. Wir sind immer so stolz, wenn wir in der Fürbitte für jemanden beten und anschließend tritt das ein. Und dann sagen wir, da haben wir aber jetzt den Engel Flügeln gemacht, nicht? Und die Flügel, der Engel, die halten die vors Gesicht und sagen, der kapiert es immer noch nicht. Es ist umgekehrt. Die Engel bringen uns dazu, endlich für das zu beten, was Gott durch uns wirken will. Und wir sind einbezogen in die himmlischen Heerscharen und dürfen im himmlischen Gottesdienst dabei sein. Danke, Vater, dass du mich erhört hast. Das ist eine neue Form zu beten. Fang das mal an. Du musst nicht Gott bitten, dass er dir endlich deine Sünden vergibt. Christus ist vor 2000 Jahren dafür gestorben. Danken darfst du dafür, dass das Kreuz auch für diese Schuld des heutigen Tages wieder voll ausreicht. Danken darfst du ihn dafür, dass er dich vollkommen liebt. Du musst ihn nicht bitten, bitte Vater, lieb mich morgen auch noch. Vollkommenheit kann man nicht steigern. Mehr als Gott dich liebt, kann man gar nicht lieben. Wenn wir anfangen würden, all unsere Gebete in Form des Dankes zu formulieren, dann wären sie manchmal in unserem Kopf schon als erhört erkannt, bevor wir es erleben. Wir haben so viel zu danken. Und wenn du Gott bittest, jetzt schick doch endlich deinen Heiligen Geist, dann grenzt das an Beleidigung. Den hast du schon. Wir sollen danken dafür, dass er ihn uns gegeben hat. Nicht, dass ihr jetzt unsicher werdet beim nächsten Bittreffen, nicht? Und sagt, ja, dürfen wir denn noch bitten? Natürlich dürfen wir bitten. Mir geht es um diesen Grundgedanken, der darin steckt. Beschenkte leben im Dank. Wir sind so reich beschenkt, dass wir unser Leben lang von morgens bis abends danken könnten und kämen immer noch nicht durch. Es macht uns reich, wenn wir es erfahren. Danken ist überhaupt eine sinnvolle Sache. Danken bestätigt nämlich den Geber, dass das Geschenk angekommen ist, und es macht dem Beschenkten bewusst, dass er beschenkt ist. Und insofern sind dankbare Menschen immer zufriedene Menschen, denn sie sind nicht nur einmal beschenkt, sondern mindestens zweimal oder dreimal oder viermal. Einmal, wenn sie beschenkt werden, und dann jedes Mal wieder, wenn sie daran denken. Wenn ihr im Alltag wieder morgens aufwacht und versucht seid, daran zu denken, was alles an diesem Tag Unangenehmes kommt, dann nehmt mal diese neue Perspektive ein. Wofür kann ich heute danken? Ich habe es selbst schon erlebt und von anderen gehört. Ich weiß noch, wie ich in Heidelberg mal war und irgendwas stimmte nicht mit mir in den letzten Wochen. Und ich bin dann entlang des Neckars, so auf 100 Meter Höhe, was ja eigentlich eine gute Voraussetzung ist, lang gewandert. Und habe mir gedacht, ja, was ist es denn jetzt? Ich bin irgendwie unzufrieden. Und dann habe ich angefangen zu danken für all das, was mir wesentlich ist, und mich auf das zu konzentrieren, was ich ganz konkret mit Christus ändern will. Und ich kam als neuer Mensch zurück von dieser Wanderung, obwohl sich nichts geändert hatte, außer meinem Blick auf dasselbe Leben, das ich weiterlebte. Vieles von dem, was wir an Problemen haben, ist ein Mangel an Perspektive. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Was heißt das? Bevor das Wunder der Auferweckung geschieht, sollen wir erkennen, worauf dieses Wunder gründet. Wir werden hier eingeführt in das Personen- und dieses Verhältnisgeheimnis, das Jesus mit seinem Vater hat. Du hast mich gesandt. Was heißt das? Ein Gesandter lebt von der Vollmacht des Sendenden. Wenn wir als Bundesrepublik einen Gesandten in irgendeinem Staat haben, dann ist die Frage nicht, wie schön sieht der aus. Dann ist auch die Frage nicht, wie gut spricht der Englisch oder Französisch oder was immer dort braucht. Die Frage ist, von welchem Staat kommt er? Denn sein Wort ist so vollmächtig wie der Staat, der ihn gesandt hat. Im Johannesevangelium legt Jesus allen Wert, obwohl er Gottes Sohn ist und damit von uns allen unterschieden. Johannes 5, Vers 19, Johannes 5, Vers 30. Ohne meinen Vater kann ich nichts tun, sagt der Sohn Gottes. Sagt nicht ich, sondern der Sohn Gottes. Ohne meinen Vater würde ich niemals ein Wort zu euch reden, sondern nur, was der Vater in mir tut, das ist das, was ich der Welt gegenüber tue. Subjekt meines Lebens ist mein Vater. Und hier kommt ein Verständnis der Persönlichkeit zum Vorschein, das unser ganzes Glaubensleben umkrempelt, wenn wir es denn nur verstehen. Jesus wird in den ersten Versen des Johannesevangeliums als Gottes Wort bezeichnet. Er wird an anderer Stelle als Gottes Weisheit bezeichnet. Von Gottes Wort und Weisheit spricht das Alte Testament, um deutlich zu machen, dass unsere Welt geschaffen wurde durch Gottes Wort in Gottes Weisheit. Und von Gottes Wort und Weisheit würde auch jeder Jude, der das Alte Testament ernst nimmt, sagen, sie gehören auf die Seite Gottes. Denn so wie mein Wort aus meinen Lippen zu euch kommt, und mein Wort ist und so unmittelbar mit mir verbunden ist, wie es nur sein kann. Es kommt direkt über meine Lippen. So ist das Wort ganz auf der Seite Gottes, nicht auf der Seite der Menschen. In Kolosser 1, Vers 15, in 2. Korinther 4, Vers 4, Kolosser 1, 15, 2. Korinther 4, Vers 4, wird das von Paulus auf einen Begriff gebracht, der uns weiterhilft. In Hinsicht auf Gottes Wort und Weisheit sagt das Alte Testament, so finden wir es auch in Weisheit 7, 24 folgende, das Wort, die Weisheit, ist das Ebenbild Gottes. Der Begriff taucht im Johannesevangelium nicht auf, interessanterweise, er taucht bei Paulus auf, aber das, was Jesus hier sagt, ist immer eine Umschreibung des Gesandten, nämlich des Ebenbildes. Was ist das Ebenbild? Das Ebenbild ist der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Kraft. Das Ebenbild ist der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Kraft. Das heißt, im Ebenbild ist das Urbild greifbar. Wenn ihr die Weisheitstexte lest, dann werdet ihr sehen, der Strahl des Lichtes ist Ebenbild der Lichtquelle. Du sagst, aber ich kann die Lichtquelle sehen. Das täuscht. Du siehst nicht die Lichtquelle. Du siehst die Strahlen des Lichtes. So wie du auch die Sterne nicht siehst, du siehst die Strahlen des Lichtes. Ebenbild ist das Wasser, das aus einer Quelle fließt. Ebenbild der Quelle. Die Quelle siehst du nicht. Du siehst aber ihre Wirkung. Oder wenn du es technisch etwas moderner willst, all die Lampen, die hier leuchten, sind Ebenbild des Stroms. Hast du schon mal Strom gesehen? Vermutlich die wenigsten von uns. Man fühlt ihn leichter, als man ihn sieht. Man sollte es aber nicht versuchen, wenn der Strom zu stark ist. Und dennoch würde jeder von uns sagen, da ist Strom auf der Leitung. Woher weißt du das? Du schließt es von dem Ebenbild im Rückschluss auf das Urbild. Jesus Christus wollte sein ganzes Leben nichts anderes sein, als das, was Adam und Eva hätten werden sollen und nie geworden sind. Ebenbild Gottes. Das Ebenbild rivalisiert nicht mit dem Urbild. Warum sollte die Birne auch mit dem Strom rivalisieren? Sie lebt ja vom Strom. Das Ebenbild rivalisiert nicht, das Ebenbild konkurriert nicht, sondern das Ebenbild partizipiert, hat Teil, lebt von, ist angeschlossen an. Merkt ihr jetzt, wie sehr Christus anders war als Adam und Eva und alles, was wir religiös seit Adam und Eva von uns aus sein wollen? Wir wollen immer Abbilder sein. Wir lesen die Evangelien als Gebrauchsanweisungen. Und wir lesen die Evangelien und sagen, so ist Jesus Christus über Palästina gegangen. Wir üben seinen Schritt ein und gehen hinter seinen Sandalen her. Er hat seine Feinde geliebt. Na, das ist fortgeschrittene Stufe, nicht? Wir versuchen es von uns aus. Er hat geliebt, wo er gehasst wurde. Also reiß dich zusammen und liebe, wo du gehasst wirst. Er hat Menschen verwöhnt. Also gut, er hatte schlechte Gesellschaft und hatte unsympathische Menschen um sich herum geschart. Uns wird immer ungemütlicher, nicht? Das heißt, wir meinen, wir müssten Jesus imitieren und wir laufen an die Wand. Kein Mensch kann Gott sein. Nicht einmal der menschgewordene Sohn Gottes wollte als Abbild seines Vaters leben, als Kopie. Sondern der Sohn sagt, nichts will ich ohne meinen Vater tun. Und so in der Abschiedsrede in Johannes 14, sagt er ihnen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, eben als Ebenbild meines Vaters. Und dann antworten die Jünger und treiben ihn schier zu Verzweiflung. In Vers 8, Johannes 14, Vers 8, spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. 3 Jahre lang war der Sohn die Verkörperung, die Konkretion der Liebe der Gegenwart seines Vaters. Und nach 3 Jahren sagen die Jünger, Herr, zeige uns den Vater und es ist uns genug. So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer die Birne sieht, der sieht den Strom. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede nicht ich von mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut in mir seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Äußerungen, der Werke, der Zeichen und Wunder willen. Soll ich euch was sagen? Man muss mit Zahlen immer vorsichtig sein. Es wird keine einstellige Prozentzahl überschreiten, was ich an Christen in meinem Leben getroffen habe, die das verstanden haben. Wisst ihr, warum bei uns in Deutschland so wenig passiert? Weil es Millionen Christen geben mag, Hunderttausende allemal, die haben verstanden, dass Christus für sie gestorben ist, damit sie in den Himmel kommen. Aber sie haben nicht verstanden, dass Christus für sie auferstanden ist, um jetzt in ihnen auf dieser Erde zu sein. Wir konkurrieren mit Gott, anstatt an ihm zu partizipieren. Wir wollen wie Jesus sein, anstatt ihn in uns sein zu lassen. Und wir vergeuden so viel Lebensenergie darin, fromm zu sein, anstatt ihn durch uns glauben und leben zu lassen. Wir sollen nicht für Gott leben, sondern wir sollen Gott in uns leben lassen. Und Jesus muss schier verzweifelt sein, als er nach 3 Jahren Ebenbildlichkeit, und er hat es wahrhaftig besser gemacht als jeder von uns, seinen Jüngern sagt, ich bin der Weg zum Vater. Und Philippus strahlend sagt, oh ja, das ist ja was ganz Neues, zeig uns mal den Vater. An seiner Stelle wäre ich explodiert. Aber ich bin ja auch nicht Christus. Er hat auch das noch ausgehalten und hat von vorne angefangen. Und in Johannes 15 nimmt er genau diesen Grundgedanken auf in diesem Gleichnis vom Weinstock und sagt, niemand ist der Weinstock, nicht einmal das Volk Israel. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Das heißt, wenn ihr in mir seid und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht. Und wir sind so abgeschnittene, dürre Reben, die drücken und tun und machen und entscheiden sich und fahren auf Bibelkurse, um zu sagen, jetzt wollen wir endlich mal wieder Saft drücken und Frucht bringen. Wie bringt eine Rebe Frucht? Durch den Anschluss an den Weinstock. Und das geht unverkrampft und nicht etwa verkrampft. Du fängst dann an, Frucht zu bringen, wenn du aufhörst, es zu versuchen und es Gott in dir tun zu lassen. Ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben kommt deshalb auch immer wieder als Beispiel bei mir, war, als ich aufhörte, Evangelist zu sein. Habe ich euch das erzählt? Als ich aufhörte, Evangelist zu sein, das war der Anfang meiner Missionstätigkeit. Ich habe in meiner Schule immer versucht, meine Klassenkameraden zu missionieren und unterwegs dann auch Kurgäste in der Kurstadt angesprochen auf einen Evangeliumsrundfunk, darf ich sie aufmerksam machen, auf einen Rundfunksender, und haben immer gesagt, ich bin nicht von hier. Und dann habe ich gesagt, das geht auch ganz gut, Radio kann man auch im Dorf weiterhören. Also immer ganz ernsthaft habe ich versucht, alle zu missionieren und habe versucht, auch im Religionsunterricht doch den Lehrer zu bekehren. Das war das härteste Geschäft. Und es ging absolut nicht vorwärts. Und je mehr ich es versuchte, desto verkrampfter wurde ich, bis zur Verzweiflung. Und dann kam ich einmal an einen Punkt, da habe ich gesagt, Herr Jesus Christus, ich gebe es auf. Ich gebe es auf. Ab heute will ich niemals mehr missionieren und evangelisieren, denn so geht es nicht. Das gibt einen einzigen Krampf. Je mehr ich es versuche, desto mehr geht es daneben. Und soll ich euch was sagen? Als ich gebetet habe, Herr Jesus Christus, wenn du willst, dann darfst du durch mich gerne missionieren und evangelisieren. Du hast meinen Körper, du hast meinen Kopf, du hast meine mangelhafte, aber immerhin vorhandene Schulbildung. Das heißt, alles, was du willst, kannst du gebrauchen, aber ich mach's nicht. 3 Tage später sprach mich ein Klassenkamerad an und sagte, Hans-Joachim, du bist doch Christ. Kann ich dir mal eine Frage stellen? Mir liefen die Tränen runter. Der wusste gar nicht, warum. Er hat gesagt, ich habe die Frage noch gar nicht gestellt. Und dass ich heute hier stehe, ist eine Frucht meiner Beendigung aller Missionstätigkeit. Seitdem habe ich Tausenden, Abertausenden Menschen das Evangelium verkündigen können. Nicht ich, sondern Christus in uns. Das ist die Lektion. Und jetzt kannst du sagen, wir sind noch nicht hochmütig, wir sollen noch nicht den Sohn Gottes imitieren. Nein, nein, eben nicht. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern, als er in den Heiligen Geist einhaucht? So wie mich mein Vater gesandt hat, sende ich euch. Es ist so einfach, Christ zu sein, wenn man aufhört, es selbst zu tun. Und es ist so entspannend, nach Hause zu fahren in den Alltag, wenn du nicht mit der Frage gehst, wie mache ich das, sondern mit der Frage zum Himmel, wie machen wir das? Jedes Problem bekommt eine völlig andere Färbung, wenn du nicht mehr sagst, Gott erwartet, dass ich das tue. Tut er gar nicht. Er erwartet von dir so viel wie vom toten Lazarus. Da kommen wir gleich noch drauf. Wir kommen immer zu Gott und sagen, Herr, jetzt bist du bestimmt wieder enttäuscht von mir nach diesem Tag. Würde er direkt zu uns reden, würde er sagen, ich habe überhaupt nichts anderes von dir erwartet. aber ich liebe dich genauso. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du Gott mit deinen Sündenbekenntnissen nie überraschen kannst? Du kannst ihn auch nie enttäuschen. Du hast Gott noch nie enttäuscht. Überrascht dich? Denn um enttäuscht zu werden, muss man sich vorher in einem Menschen täuschen. Das tut er nicht. Er liebt uns so, wie wir sind. Er hat uns zum Knuddeln gerne. Er weint mit uns, er lacht mit uns, er strahlt uns an. Nur eins kann er partout nicht verstehen. Warum wir immer von ihm weglaufen, wenn wir zu ihm hin sollten. Warum wir uns ihn in den Arm werfen, wenn er ausgerechnet unsere Gräber öffnet. Und warum wir die ganze Zeit wie Adam und Eva uns bezüngeln lassen von irgendwelchen dämlichen Schlangen und von ihm weglaufen, anstatt zu ihm hinzulaufen. Und weil wir es nicht zugeben, machen wir es genau wie Adam und Eva, schnappen uns irgendwelche Feigenblätter, dekorieren uns wie ein Bundeswehrsoldat in Afghanistan, schmeißen uns in die Dünen und meinen, vor dem lebendigen Gott könnte man sich tarnen und verstecken. Wie albern wir sind. Aber er liebt uns trotzdem. Genauso und hat Geduld. Und betet artig sein Gebet laut mit dem Vater, augenzwinkernd. Wir haben es ja schon vorher verstanden, aber die müssen es doch lernen. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Ist da irgendjemand, der bereit ist, den 100. Schritt zu tun, wenn ich meinerseits 99 Schritte auf ihn zugehe? Will da einer auferstehen? Tote haben einen freien Willen, deshalb frage ich ganz offen, will sich jemand bekehren? Alle, die die Botschaft verstanden haben, sollen jetzt mal nach vorne kommen. Nein, Gott ruft ins Grab hinein, Lazarus, komm heraus. Wie viel erwartet Gott als deinen eigenen Beitrag, deine eigene Leistung, die er nicht mit dir und in dir selbst erfüllt? So viel wie Jesus von dem toten Lazarus. Als Jesus in dieses Grab hineinrief, hat sich dort niemand von sich aus bewegt, außer den Würmern in Lazarus. Nichts, nur Tod. Das ist faszinierend. Das ist befreiend. Ihr fahrt nach Hause und fragt euch, was erwartet Gott von mir? Und das Evangelium ist, er erwartet von uns so viel wie Jesus von dem toten Lazarus. Dass wir da sind und dass wir uns lieben lassen. Was bleibt uns auch anderes übrig? Wir liegen ja da. Er liebt uns vollkommen. Und nun kommt der entscheidende Punkt. Heißt das, dass wir passiv sind? Heißt das, dass das Ganze nur über unseren Köpfen läuft? Dass das mit unserer Person gar nichts zu tun hat, dass Gott uns nicht ernst nimmt als Person? Oh nein. Indem er uns ruft, kommt Leben in uns hinein. Indem er uns ruft, hören wir uns selbst Ja brüllen und wundern uns, weil wir eben noch tot waren. Woher kommt das Ja? Du erschrickst über deine eigene Stimme, wenn Gott dich ruft. Du sagst, aber lieber Vater, Jesus, ich will dich lieben und du kommst zum Leben. Das ist das Geheimnis des Ebenbildes. Und wir sind Kinder Adams und Evas. Und darüber hinaus sind wir Kinder der Neuzeit, denn die ganze Aufklärung war auch eine Erfindung Adams und Evas. Und damit Kinder des Individualismus. Und so oft ist mir das ganz überraschend, dass ich in frommen Kreisen bin, die sich selbst für konservativ halten und die dann nachdrücklich sagen, aber wir müssen doch den freien Willen des Menschen predigen. Das ist leider nun das Einzige, was nicht in der Bibel steht. Das haben Atheisten erfunden, denn die Erfindung des freien Willens ist die Erfindung des autonomen Menschen. Hatte Lazarus als Voraussetzung einen freien Willen? Nein, er konnte nur schweigen. Hat der Mensch einen freien Willen nach Paulus, sich für Gott zu entscheiden? Nein, er kann nur Nein sagen. Römer 1, 18 bis 3, 20, bevor das Evangelium entfaltet wird im Römerbrief, macht Paulus deutlich, wir alle sind unter die Sünde verkauft. Die Sünde regiert uns, wir sind ja gar nicht frei. Wir sind Sklavinnen und Sklaven, wir sind nicht frei, wir gehen in Ketten. Ab wann hatte Lazarus einen freien Willen? Als Christus ihn zur Freiheit berief. Christen bekommen einen Willen geschenkt. Christen haben dann auch die Kehrseite des Willens, dass sie nämlich immer wieder, obwohl sie es grundsätzlich erkannt haben, im Alltag dann dumme Sachen machen, dumme Sachen sagen. Und manchmal wünschte ich mir, ich hätte keinen freien Willen, sondern ich wäre schon im Himmel und wäre so überwältigt von Gottes Herrlichkeit, dass ich gar nicht mehr Nein sagen kann. Mir wäre es lieber, ich hätte gar keinen freien Willen, aber wir sind noch auf dieser Erde. Wenn wir verkündigen, sollten wir immer darauf achten, dass jeder Imperativ, jedes Ausrufezeichen, jede Einladung und Aufforderung immer im Bewusstsein verkündigt wird und so auch erklärt wird, dass es nur einen gibt, der diesen Befehl umsetzen kann. Es werde Licht. Wen haben die Engel angeguckt, als Gott das sagte? Nicht den Schalter. Sie haben Gott angeguckt. Und sie haben gewusst, es wird Licht. Und er hat gesagt, Wasser und Erde soll sich trennen. Und dann haben die Engel nicht gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Sie haben Gott angeguckt und ihn gepriesen und haben heilig, heilig, heilig gesungen. Denn sie wussten, es wird. Trau deinem Gott etwas zu. In deinem Leben und für diese Welt. Und hätte ich es nicht erfahren dürfen wie Maria und Martha und Lazarus, ich könnte es euch nur abstrakt als Theologe sagen und sagen, so hat es wohl Johannes gemeint. Ob es stimmt, weiß ich auch nicht. Aber ich habe es erfahren. Ich habe es erfahren, dass Gott uns in Schwachheit gebraucht. Deine Ausbildung muss Gott nicht im Weg stehen. Er ist ein so großer Gott, dass er dich auch gebildet noch gebrauchen kann. Wenn du überhaupt keine Ausbildung hast, ist das für ihn aber kein Unterschied. Denn als er aus all dem Chaos eine Welt erschaffen hat, hat er wahrlich andere Aufgaben gehabt, als dich brauchbar zu machen. Gott gebraucht, indem er selber sein Wort in uns verwirklicht. Und dann in der Tat werden wir aktiv, dann werden wir lebendig. Und der Verstorbene kam heraus, als wäre das eine Selbstverständlichkeit, wird das hier einfach erzählt. Heute Abend kann jemand lebendig werden, der sich wie tot vorkommt. Es könnte sein, jemand, der noch gar nicht glaubt, das ist jetzt hier nicht das Naheliegendste, weil wir ja nicht irgendwo in der Innenstadt von Karlsruhe auf dem Marktplatz missionieren. Die meisten von euch werden hier im Kontakt sein. Es kann sich aber mancher wie gestorben fühlen. Es kann mancher genau an diesem Punkt sein, dass er in der Abbildlichkeit an seinem eigenen gelebten Glauben schier zerbrochen ist oder einfach über Jahre eingeschlafen. Damals wärst du da gewesen, hätte es noch was geholfen. Und vielleicht am jüngsten Tag gibt es auch für mich eine Hoffnung, aber nicht im Hier und Jetzt. Nicht nur der tote Lazarus, jeder von uns wird von diesem strahlenden, liebenden, mitweinenden Christus angeschaut und in seinem Wort angesprochen. Und so können wir auch missionieren und evangelisieren. Lasst euch versöhnen mit Gott. Nehmt das Geschenk an. Das alles ist legitim. Es sind aber keine Appelle an den adamitischen Menschen. Es sind Schöpfungsworte. Ich nehme den Mund nicht zu voll. Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 6 genau dies. Derselbe Gott, der damals gesagt hat, es werde Licht und es ward Licht, der hat nun in unseren Herzen dasselbe Licht gegeben und neu geschaffen, sodass es durch uns zur Erkenntnis Jesu Christi kommt. Er macht uns lebendig und vital und dann lebt er durch uns. Der Verstorbene kam heraus, noch gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen. Und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Ein faszinierendes Bild. Könnt ihr euch das vorstellen? Den Menschen standen Mund und Augen offen. Ein österliches Sackhüpfen eines frisch Auferweckten, der dort noch ganz gebunden aus dem Grab rauskommt. Wisst ihr, was Seelsorge ist? Seelsorge bedeutet behutsam, liebevoll und erfreut Grabtücher abwickeln und beseitigen und das Gesicht freilegen von einem Menschen, den Gott zum Leben erweckt hat. Eine schöne Geschichte der Vergangenheit. Nun, Johannes hat sie seiner Gemeinde nicht erzählt, weil sie vergangen war, sondern seiner Gemeinde erzählt, die in Gefahr war, das Evangelium von vorgestern zu kennen, und das Evangelium für übermorgen zu hoffen, aber nicht für heute und das eigene Leben. Das Seltsame ist nun, dass Johannes nicht einfach einen Brief schreibt, wie Paulus, und sagt, ihr habt jetzt ein konkretes Problem und ich vergegenwärtige euch die Lösung. Er macht was ganz Raffiniertes. Er geht mit seiner Gemeinde zurück an die Anfänge des irdischen Jesus. Er erinnert sie also praktisch an dieses Vorgestern. Er erinnert sie an die Vergangenheit, aber nicht aus Nostalgie, sondern weil er die Hoffnung, die Zukunft, die Verheißung, die Jesus gestern gegeben hat, als für seine Gemeinde brandaktuell empfindet. Und er gibt der Abschiedssituation einen breiten Raum. Ab Kapitel 12 ist schon Abschied. Die Abschiedsrede von Kapitel 14 bis 17. Warum? Nun, weil uns als Menschen in einer Abschiedssituation das Wesentliche so wichtig wird. Das kennt ihr auch von Freizeiten oder Bibelschulen oder sonstigen, auch bei Familien. Nicht? Wenn die Kinder nach Australien auswandern, dann plötzlich liegt man sich heulend in den Armen und sagt, ihr seid uns so wichtig. Ja, das hätten sie auch vor 20 Jahren schon mal sagen können. Nicht? Der Mensch hat immer erst im Abschied, wenn die Sache droht, nicht? Dann merkt er erst, wie wertvoll etwas für ihn ist. Das Faszinierende ist, dass Jesus sagt über ein kleines, und ihr werdet mich nicht mehr sehen, und abermals über ein kleines, und ihr werdet mich sehen. Über ein kleines, ihr werdet mich nicht sehen, ist für die johannäische Gemeinde einfach zu identifizieren. Da spricht Jesus von seinem Weggang zum Vater. Aber was genau meint über ein kleines, und ihr werdet mich wiedersehen? Und weil diese Frage so schwierig ist, wird sie in diesem Text gleich 4 oder 5 Mal wiederholt, sodass man den Eindruck hat bei der Schriftlesung, derjenige hätte die Zeile immer verrutscht, dass er dieselbe Frage stellt. Darüber macht ihr euch Gedanken, dass ich gesagt habe, über ein kleines, ihr werdet mich nicht sehen, und abermals über ein kleines, und ihr werdet mich sehen. Und ihr versteht nicht, was ich damit meine, über ein kleines, und ihr werdet mich nicht sehen, und abermals über ein kleines, und ihr werdet mich sehen. Warum? Wann werden wir ihn wiedersehen? Martha weiß die Antwort, am jüngsten Tag. Falsch. Hand runter, Martha. Das war nicht die Antwort. Wann ist die Wiederkunft Christi nach dem Johannesevangelium? Sie werden sich freuen. Sie werden den Tröster empfangen. Er wird seinen Frieden bei ihnen lassen. Und er wird durch sie größere Werke tun, als er zu Lebzeiten getan hat. Denn jetzt ist er beim Vater und da sind seine Einflussmöglichkeiten von oben noch einmal größer. Wann wird das wahr? Martha meldet sich. Am jüngsten Tag. Falsch, Martha, setzen. Am Ostersonntag sieht eine Frau weinend am Grab neben sich, wie man so durch Tränen sieht, einen Mann stehen. Sie hält ihn für den Gärtner. Wer soll sonst so früh im Garten sein? Und der fragt sie, Maria, warum weinst du? Frau, was weinst du? Und weil sie meint, es sei der Gärtner, klagt sie, sie haben mir meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie haben dir vielleicht in den letzten Jahren deinen Herrn weggenommen. Durch Verstand, durch Enttäuschung, durch falsches Verhalten. Und Jesus wendet sich ihr zu und hält eine lange Predigt. Nein, er nennt sie nur liebevoll bei ihrem Namen, Maria. Und wisst ihr, was sie verstand? Das ewige Leben hat begonnen, hier und jetzt. Er ist da. Sie haben mir meinen Herrn weggenommen, aber sie haben mich nicht meinem Herrn weggenommen. Ich kann ihn verlieren, aber er verliert mich nicht. Und abends ging er und erschien den Männern, die versammelt waren hinter verschlossenen Türen. Er gab ihnen den Friedensgruß, er hauchte sie an und gab ihnen den Heiligen Geist. Er sandte sie aus und sie sahen ihn und sie durften ihn begreifen. Über ein kleines, ihr werdet mich nicht sehen, abermals über ein kleines, ihr werdet mich sehen. Die Frage, wann dieses über ein kleines vorbei ist, entscheidet nicht der Kalender. Die Frage entscheidet dein Herz. denn er ist schon da. Die Frage ist nur, ob wir ihn sehen oder ihn für den Gärtner halten. Ob wir merken, dass er durch uns leben will und aufhören, für ihn zu leben, ohne ihn. Ob wir ihn durch uns leben lassen und sein Ebenbild sind. Als Jesus gestern von morgen sprach, da meinte er heute und nicht übermorgen. Er segne euch.